Wir hatten angefangen, das letzte Mal uns Gedanken zu machen zum Thema Freiheit. Wir haben dieses schöne Bild, Sehnsucht, Urlaubsort. Es kommt die Zeit, wo wir wieder reisen werden. Und wir sind beim letzten Mal nur bis zur ersten Folie gekommen. Wir gucken, dass wir dieses Mal weiterkommen. Super. Also wenn der Anruf nicht unbedingt Jesus ist, dann können wir, glaube ich, einfach kurz wegschalten. Jakobus 1, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ich möchte ein paar Dinge nur ganz kurz aus diesem Vers herausnehmen, wer dort tiefer rein möchte. Wir hatten das letzte Mal über diesen Vers eine ganze Predigt. Aber das eine ist, Freiheit ist etwas Wachstümliches. Es ist nicht, ich habe das und dann ist es da, sondern es ist etwas, was zunimmt. Es hat damit zu tun, es vor Augen zu haben. Es hat damit zu tun, dass es nicht um etwas Gehörtes und rein Theoretisches geht, sondern um etwas Umgesetztes. Bei dem Thema Freiheit ist es ganz anders als bei dem Thema Identität oder Geliebtsein. Geliebt von Gott bin ich immer, egal was ich tue und wie ich mich verhalte. Bei dem Thema Freiheit zählt nicht mein inneres Erlebnis, sondern zählt am Ende das, was ich umsetze. Es zählt meine Tat, die davon zeugt oder widerspiegelt, ob ich frei bin und mutig oder ob es andere Gründe gibt, die mich zurückhalten. Und wir hatten festgestellt, dass Furcht ein Riesenblocker ist für das Thema Freiheit. Solche Sätze wie: Das, was auch immer jetzt bei dir kommt, möchte ich nie wieder erleben. Oder das darf auf gar keinen Fall passieren. Sind alles Hinweise darauf, dass ich meistens nicht wirklich frei bin, sondern eher Schutz und Distanz von diesem schlimmen Erlebnis suche, anstelle Freiheit und mutig durch Dinge durchzugehen. Wir wollen heute etwas weitergehen und da heißt es in Matthäus 20, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wenn du dich fragst, Markus, was hat das mit Freiheit zu tun, dann ist das wahrscheinlich eine berechtigte Frage, weil hier geht es nicht vordergründig um Freiheit, sondern es geht zuallererst zu dienen. Aber ich glaube, es gibt eine Verbindung, denn ich sehe hier etwas, wenn ich mir Jesus anschaue, dann sehe ich niemand, der mehr persönliche Freiheit hatte als er. Er war derjenige, der freiwillig sein Leben gegeben hatte, der die Schönheit des Himmels verlassen hatte, der die Schönheit des Himmels verlassen hatte, um Mensch zu werden, um in unsere Dinge, in unsere Welt einzutauchen. Ich sehe bei ihm, wie er so unbeeindruckt war von der Meinung und der Erwartung von anderen. Die Volksmenge wollte ihm zujubeln und ihn feiern und wollte ihn zum Bleiben bewegen. Und er ist einfach weitergegangen, weil er wusste, dort liegt noch ein Auftrag für ihn bereit. Er war frei zu sagen, was er denkt. Er war frei, Dinge zu konfrontieren, die Menschen herausfordern. Er war frei, die Wahrheit zu sprechen, auch wenn er wusste, es wird Leute ärgern. Und hier sehen wir etwas, was für mich irgendwie eng mit diesem Thema Freiheit verknüpft ist. Es geht um eine innere Haltung. Geht es darum, dass ich der Große bin und dass ich endlich mal sage, was gesagt werden muss, damit ich Recht habe, damit meine Einschätzung als die wahre erkannt wird? Oder spreche ich Wahrheit, weil ich dienen möchte, weil ich möchte, dass Menschen sich entwickeln und weil es notwendig ist, manches zu sagen? Aber es ist ein anderer Zugang. Will ich herrschen oder will ich befähigen? Will ich stark sprechen? Ich glaube, diese Dinge sind tatsächlich miteinander verbunden. Oder Freiheit kommt erst in die wahre Schönheit, wenn es ein Herz dahinter gibt, was geprägt ist von Dienen und andere erheben und stark sprechen. Und ich habe eine Bibelstelle, die finde ich wahrscheinlich, also für mich auf jeden Fall, aber vermutlich auch für dich herausfordernd. Römer 13. Das ist nicht aktuell geschrieben, das ist auch schon fast 2000 Jahre alt. Die hatten damals ihre Schwierigkeiten und wir haben auch unsere Herausforderung. Römer 13, 1 bis 10. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Oh, Markus, du sagst also, wenn ich in Nordkorea lebe, dann ist alles, was die machen, super und ich soll mitmachen. Vielleicht erinnerst du mich am Ende nochmal daran. Ich möchte mich dem Thema anders nähern. Oder wenn du diese Frage stellst, würde ich gerne sagen, bevor ich zu dem Speziellen komme, haben wir denn Übereinkunft, dass es prinzipiell richtig ist, zu achten? Wenn wir das sagen können, dann haben wir schon mal viel Gemeinsames und zu dem Speziellen kann ich gerne nochmal kommen. Ich möchte uns etwas erklären bei diesem Thema. Ich glaube, die Bibel beschreibt nicht jedes Extrem, sondern sie kommt von einer gesunden Mitte. Sie kommt von dem, dass jede größere Gruppe irgendwelche Strukturen hat. Wir sehen das am Beispiel von einer Familie. Eine Familie braucht hilfreiche Strukturen. Das sind Eltern, die sich zum Wohl der Kinder einsetzen. Und da geht es gar nicht darum, wer ist wichtig, sondern wer leitet, wer prägt, wer befähigt, wer schützt. ich finde es manchmal herausfordernder, in Verantwortung zu sein, als nur ein Teil zu sein. Aber jede Gruppe braucht gewisse hilfreiche Strukturen. In jeder Gruppe wird es Leiter geben. Und leider ist dieser Begriff oft verprägt. Leider ist es oft verprägt. Es kommen ganz schnell furchtbare Bilder von Unterdrückung hervor. Aber die Bibel beschreibt etwas von dienender Leiterschaft, von Schutz bieten vor dem Bösen und befähigen von dem, was du an Potenzial in dir trägst. Das ist, was Gott sieht. Und das Erste sollten Eltern sein. Und das Problem ist, diese Autorität, so wird es beschrieben, jede Vaterschaft hat ihren Namen von Gott, dem Vater selber. Und Gott überträgt etwas, weil er möchte, dass so wie er ist, dass es weitergeht, dass wir ihn widerspiegeln. Leider sind nicht alle von uns gütig, langmütig, großzügig und voller Geduld. Und deshalb ist das, was wir erleben, nicht immer, also was wir an Leiterschaft erleben, nicht immer Abbild und Wesen von dem, wie Gott ist. Aber die Bibel kommt von dieser grundsätzlichen Linie, dass Leitung oder Menschen, die Verantwortung übernehmen, damals Könige und Herrscher, heute Regierende, dass sie eingesetzt sind zum Wohl des Volkes und dass ihnen Macht gegeben wurde, dass sie das Böse zurückweisen und die Freiheit ermöglichen. Also ist diese Autorität von Gott. Somit ist diese Regierung auch von Gott eingesetzt. Dem Staat Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Ich glaube, hier wird es spannend. Wir merken etwas, es sind Menschen eingesetzt und diese Verantwortlichen oder Leiter, sie sollen das Recht schützen und nicht eine spezielle Person. Denn wenn man immer nur dem scheinbar Schwächeren hilft, kann es gut passieren, dass man langfristig das Recht beugt, weil es mehr darum geht, den Einzelnen zu schützen, egal um welchen Preis. Ich glaube, das Ziel ist, das Recht und das Gute und das Angenehme zu schützen, unabhängig von unserer Person. Das ist eine unserer großen Errungenschaften und Grundideen in unserer Demokratie, dass das Recht im Vordergrund steht und nicht ein spezieller Leiter, der entweder gut ist und es dem Volk gut geht oder er nicht gut ist und es dem Volk nicht so gut geht. Wenn wir jetzt übereinstimmen können, also so hat Gott Verantwortung übertragen und es ist grundsätzlich gut, das zu achten, dann ist die Frage, was ist jetzt mit meiner Freiheit? Heißt Freiheit, immer zu tun, was gefordert ist? Nein, das wäre Gehorsam. Heißt es, immer gegen das zu sein, was gefordert wird? Nein, das wäre Rebellion. Ich glaube, Freiheit ist etwas viel, viel Schwierigeres. Deshalb ist es ein Hineinwachsen. Weil wenn es nur darum geht, nicht zu machen, was gefordert ist, hatte ich ja angedeutet, dann ist es vermutlich erstmal Rebellion. Also ist der Weg in die Freiheit zuerst mal Achtung gegenüber jedermann. Zu sagen, ich achte mein Gegenüber. Ich achte, wenn Menschen etwas zu sagen haben, sei es mein Chef, sei es meine eigene Familie, sei es mein Arbeitskollege, seien es meine Schüler, seien es meine Lehrer, seien es die Verantwortlichen, seien es unsere Gesetze, was auch immer. Ich habe eine Grundhaltung von Achtung. Und dann wird es spannend. Und hier kommt dieser Begriff von Freiheit. Dann gibt es Momente, wo ich merke, hier wird es schwierig. Hier werden gewisse Werte verletzt. Hier wird etwas gefordert, was langfristig nicht dem Guten und dem Erhalt dieser Gruppe dient. Und deshalb komme ich zu einer eigenen Entscheidung. Im Beispiel von Jesus sehen wir das. Von ihm wird gesagt, dass er alle Gesetze befolgt hatte. Er hat nicht gegen Gesetze rebelliert. Aber wir sehen, dass manches Menschengemachte, was Menschen unterdrückt hat, dass er in Freiheit sich dagegen entschieden hatte. Als es um dieses Beispiel ging, dass die Jünger sich Ehren abgerissen hatten und dann waren gleich welche da von den Pharisäern, die ihn angeklagt hatten und sagten, das ist doch nicht erlaubt und das ist falsch und das geht nicht. Da hat Jesus sie zurückgeführt an den wahren Punkt, dass der Sabbat für den Mensch gegeben ist, dass der Mensch sich erholt, dass er zur Ruhe kommt und nicht, dass ihm noch mehr Lasten auferlegt werden. Und er hat in Freiheit zu dem ursprünglichen Sinn zurückgeführt und hat sich nicht knechten lassen von einer falschen Auslegung. Freiheit ist also nicht, gib mir 5 Regeln, was ich machen muss, sondern es ist ein eigenes Abwägen von dem, was ist gut, was ist hilfreich in der Situation. Welche Werte gilt es, miteinander in Beziehung zu setzen? Wie entscheide ich in dieser Situation? Und ich glaube, hilfreich ist auf alle Fälle Achtung für den Nächsten, dem Nächsten Gutes zu unterstellen. Es geht nicht um einen persönlichen Kampf, es geht um die Frage, was hilft in der Situation. Ich möchte den Text weiterlesen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der die Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt zusteht, und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Das sind spannende Verse. Aber sie sind getragen von dem, dass es hier jemand gut und richtig macht. Ich bin noch nicht bei diesem Extrembeispiel, wo Macht missbraucht wird, sondern hier sind wir immer noch in dem Bereich von gutem Miteinander, wo Leute, die in Verantwortung sind, oder in dem Fall hier geht es um die Regierung, gut mit ihrer Verantwortung umgeht, da ist es eine natürliche Folge, dass wir das achten, dass wir das ehren, dass wir ein Teil davon sind, dass wir verstehen, dass es richtig ist, auch Böses von sich fernzuhalten und auch zu strafen, um das Gute zu schützen. Es geht um eine innere Haltung, Steuern zu zahlen, dem, der sie einzieht, weil das für das Allgemeinwohl genutzt wird. Zoll war damals mehr als heute, aber gibt es heute auch noch, dem Respekt zu erweisen, dem Respekt zusteht, und dem Ehre zu erweisen, dem Ehre zusteht. Und hier ist was ganz Spannendes. Wir haben das hier schon öfters gesagt, als Verantwortlicher kann ich nicht oder nur bedingt Respekt einfordern. Als Arbeitgeber kann ich das bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt hat was mit Geld und so und Anstellungsverhältnis zu tun. Ich glaube, das ist auch etwas Legitimes, aber es ist die erste Stufe. Ich glaube, Autorität wird Menschen immer gegeben und nie genommen. Ich kann mir nicht irgendein Recht über dich nehmen, egal welche Titel ich hier aufführen würde. Das ist die eine Seite, das ist die Seite, wo ich in Verantwortung stehe. Die andere Seite ist dort, wo es Menschen gibt, die über mich Verantwortung haben. Da geht es wieder um meine Haltung. Da gilt es zu ehren, wem Ehre zusteht, Respekt zu schenken, wer Respekt verdient. Es sind Lehrer, die sich investieren, um in meine Ausbildung oder in meine Schulzeit zu investieren. Das verdient einen gewissen Respekt. Es sind Bürgermeister, die dasselbe tun, und Politiker, die dasselbe tun und für das Gemeinwohl stehen und das Beste suchen. Was auch immer du jetzt vor Augen hast. Hier ist die Wahrheit, in die uns die Bibel mit hineinnimmt. Innerlich, wenn ich in Verantwortung bin, ich kann die Dinge nicht einfordern. Und die Bibel fordert mich auf, es auch nicht auf falsche Art und Weise durch Druck zu tun. Aber dort, wo Leute über mir sind, ist es wieder meine innere Haltung, und es geht darum zu achten. Dann heißt es weiter, bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Hier sind wir aufgefordert, das Beste für den anderen zu suchen und nicht nur bei einem mitfühligen Gefühl stehen zu bleiben, sondern unserer Liebe Taten folgen zu lassen, das Beste zu suchen und, soweit es an uns liegt, auch umzusetzen, andere zu beschenken, zu befähigen, ihnen Gutes zu tun, sie nicht zu berauben, sind nicht zu hintergehen. Und all diese Aufforderungen, all diese inneren Haltungen die führen am Ende aus meiner Sicht dazu, dass wir immer mehr befähigt sind, in Freiheit zu entscheiden. Prinzipiell das Wohl des anderen zu suchen, das Beste für ihn zu wollen, ihn zu lieben, sich vorzustellen, was wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre, ihm Freiheit zuzugestehen, ihm eigene Entscheidungen zuzugestehen, mitzuhelfen, dass sich Gutes in seinem Leben verwirklicht, eine innere Haltung zu haben, die sagt, ich achte dich, ich ehre dich. Aber dann kommen natürlich auch Extreme. Dann gibt es Dinge, wo Menschen missbrauchen, wo sie Dinge einfordern, die sie nicht einfordern können, wo sie versuchen zu zwingen oder zu manipulieren. Und dann wird es spannend. Dann wird es spannend. Und dann ist diese Frage von Freiheit so wichtig, zu wissen, ich darf selber entscheiden. Aber meine Entscheidung wird auch Folgen haben, wie auch immer die aussehen. Und ich bin derjenige, der damit leben kann, darf und muss. Für Jesus, der den Himmel verließ, um uns nahe zu sein, der sich nichts sehnlicher wünschte, als dass wir zurückkommen, dass wir versöhnt sind mit dem Vater, dass wir in diese ursprüngliche Beziehung von Vertrauen und Miteinander und Schönheit und Lachen und den Tag genießen, wie das so wunderschön im Garten Eden beschrieben wird. Und er hat all die Folgen von Entfernung und von Bösem und den falschen Stimmen glauben. Er hat es gesehen und er hat gesehen, wie sehr die Menschheit verloren ist und wie sehr es den Vater schmerzt, dass dieses Ursprüngliche zerstört ist. Also hat er freiwillig einen Weg gesucht, hat sein Leben gelassen, ist Mensch geworden, ist ans Kreuz gegangen. Freiheit heißt, einen Preis zu bezahlen. Für Jesus hat das bedeutet, wenn er Erlösung möchte, wenn er möchte, dass wir zurückkommen, weil er wollte, dass du versöhnt werden kannst, ist er in die Gottesferne gegangen, damit du in die Gottesnähe kommst. Hat er die Schuld bezahlt, damit du frei bist? Hat er die Krankheit genommen, damit wir heil werden können? Das war der Preis, den er bezahlt hat. Alles, was ich sagen möchte, ist, dass Freiheit so ein hohes Gut ist und umkämpft ist und es einen Preis gibt, den es auch zu zahlen gibt. Dass es nicht darum geht, zu sagen, ich mache, was ich will, was meistens mehr Rebellion bedeutet, sondern dass es heißt, ich suche das Wohl des anderen. Ich setze mich ein für das Gute, auch wenn es bedeutet, dass ich manchen Nachteil davon habe. Aber hauptsächlich möchte ich heute nochmal Jesus Danke sagen, der Mensch wurde, das ist, was wir in ein paar Tagen feiern, wo wir uns daran erinnern, dass er in großer Freiheit all die Schönheit zurückgelassen hat, weil er dich wollte, weil er mich wollte, weil er an Beziehung interessiert ist. Zudem möchte ich einladen und ein kurzes Gebet sprechen. Und ich möchte Jesus Danke sagen, aber ich möchte dir, wenn du heute da bist und sagst, diesen Gott, der mich liebt, und der mir eine Möglichkeit anbietet, Ja zu sagen oder Nein zu sagen, der dir tatsächlich diese Wahl lässt, weil er deine Freiheit schätzt, diesem Gott zu begegnen. Und wenn du sagst, ich bin heute hier und ich möchte tiefer in diese Beziehung mit Jesus einsteigen oder ob du sagst, ich möchte zum ersten Mal Jesus begegnen, dann würde ich ein Gebet formulieren und du kannst das gerne mitsprechen. Und wenn du am Ende es immer noch möchtest, dann bestätige es doch mit einem Amen. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch wurdest, dass du die Schönheit des Himmels verlassen hast, weil du mich wolltest. Ich danke dir, dass du den Preis bezahlt hast, den ich nicht bezahlen konnte. Ich danke dir, dass du die Schuld auf dich genommen hast, damit ich frei sein kann. Jesus, ich danke dir, dass du die Gottesferne am Kreuz getragen hast, damit ich Kind Gottes werden kann. Und Jesus, das ist mein Wunsch und das ist, was ich möchte. Ich möchte in die ursprüngliche Beziehung mit meinem himmlischen Vater. Ich möchte Kind Gottes sein. Ich möchte Teil des Himmels sein. Ich möchte Teil deines Königreiches sein. Ich möchte, dass du in mir lebst und regierst. Und deshalb, Jesus, sage ich, ich danke dir, dass du mir neues Leben anbietest. Ich danke dir, dass ich ein neuer Mensch bin, weil du es mir anbietest. Und Jesus, ich wähle dich und ich sage ja zu dem, was du für mich getan hast. Und ich will dir folgen, was auch immer da kommt. Und ich will entdecken, was es bedeutet, Teil deines Reiches zu sein. Amen.